Schon bald fahren wir alle nur noch in selbstfahrenden Autos durch die Gegend, heißt es verlässlich seit 20, 25 Jahren. Wird das noch was und wenn ja, wann?
CT Uplink.
Moin und hallo zum CT Uplink. Es ist Freitag, der 15. März 2024. Mein Name ist Jan Schüssler und heute geht es um eine Technik, die seit einer halben Ewigkeit kurz vor dem Durchbruch steht, nämlich das autonome Fahren, also besser autonom fahrende Autos. Gäste sind zwei Kollegen, die sich seit langem mit Fahrzeugtechnologie befassen. Sven Hansen, moin Sven.
Moin.
Und Stefan Portek, hi.
Moin, moin.
Stefan und Sven, hat das autonome Fahren ein Imageproblem?
Ich glaube, im Moment hat es eher ein Realitätsproblem tatsächlich. Image weiß ich nicht. Kann ich schlecht sagen, weil vermutlich die meisten Leute damit noch nicht so richtig in Berührung gekommen sind, außer sie zählen zu den sehr wenigen, sehr gut verdienenden Leuten, die schon Tesla mit Autopilot haben. Das ist ja im Prinzip das, was man im Moment so noch am ehesten als teilautonomes Fahren bezeichnen kann.
Naja, einen richtigen Piloten gibt es ja schon, ne, von Mercedes. Aber da fährst du nur im Stau rum mit 60 km/h oder noch weniger. Das heißt, das ist dann auch nicht so richtig spannend natürlich. Ne. Tesla traut sich da mehr auf jeden Fall.
Ja, also ich dachte vor allem, weil man ja immer wieder hört, oh, in den USA gab es mal wieder einen tödlichen Unfall mit einem autonomen, ich weiß nicht, ob es ein Über war, ne, aber.
Ja, es war, ne, ja.
Über.
Da muss man ein bisschen teilen, ne. Das eine sind eben die Fahrzeuge, die mit Assistenzfunktion durch die Gegend fahren, ne. Also man, einen ganz harten Cut-Punkt gibt es da, wo der Fahrer halt in der Verantwortung ist oder halt nicht mehr. Alles, wo du noch als Fahrer verantwortlich bist, auch eben versicherungstechnisch, das ist halt nur teilautonom beziehungsweise Assistenz. Und das andere sind dann halt die Pilotfunktionen. Und viele Unfälle, die passieren, sind schon mit den Assistenzfunktionen, einfach weil die ja überbewertet werden oder von den Leuten überschätzt oder weil einige Leute sich auch einen Spaß daraus machen, die halt bis zum Limit auszureizen, indem sie auch Sicherheitsmaßnahmen überbrücken, wie das Festhalten von dem Lenkrad oder so und dann halt einfach mal sehen, wie viel Kilometer sie damit kommen, ohne dass es scheppert.
Also wie macht man, druckt man sich da so Gummihände im 3D-Drucker oder wie?
Na, wie läuft das? Eigentlich gibt es zwei Varianten grob, die man da unterscheiden kann. Bei den meisten Fahrzeugen läuft das über das Lenkrad erstmal. Das hat in Deutschland auch damit zu tun, dass ursprünglich die Verordnungen so gestrickt waren, dass es immer um den Fahrzeuglenker ging, im Sinne von der Person, die lenkt, also angefangen von dem Kutschbockfahrer, der die Zügel in der Hand hatte. Das heißt, über das Festhalten des Lenkrads signalisiert man, dass man halt in der Fahrverantwortung ist. Das ist so das Gängige und das, was viele Leute vielleicht auch kennen von den Assistenzsystemen. Das heißt, lasse ich los, dann macht es nach spätestens 10 Sekunden macht es Pieps, dann gibt es eine Kaskade von Dingen, die passieren. Am Ende sollte dann das Fahrzeug entweder stehen bleiben, auf jeden Fall hört der Assistenz dann auf mit viel Getöse und Gedröhne. Wie die Hersteller das machen, dieses Festhalten zu erfassen, ist unterschiedlich. Manche machen das über die Kapazität, wie man es beim Handy kennt, also nur durch Anfassen. Dann reicht es manchmal auch, wenn ich nur Teile vom Körper irgendwo dezent aufs Lenkrad hinlege. Andere machen das über die Bewegung. Das ist dann billiger, weil ich keine zusätzliche Sensorik im Lenkrad brauche, dann über den Einschlagwinkel. Das führt dann dazu, dass ich immer so ein bisschen ruckeln muss oder ein bisschen schütteln muss, damit das Auto immer weiß, okay, das ist noch was. Das kann nervig sein, weil manchmal ist die Lenkung so sensibel, dass ich durch meinen Impuls, ich lebe noch, schon immer Veränderungen halt in der Fahrbahn halt dann habe, dann wird das ein bisschen unruhiger.
Sind die auch, gucken die auch wirklich das, also meines Wissens, ich kann falsch liegen damit, sagt die Straßenverkehrsordnung eigentlich, dass man, wenn es keinen triftigen Grund gibt, sogar beide Hände eigentlich am Lenkrad haben soll immer? Das finden die Sensoren wahrscheinlich auch raus dann, ne? Also sie halt sagen so, nee, du hast nur eine Hand am.
Die Verordnung weiß ich jetzt gar nicht.
Ist das so? Ich muss gestehen, ich glaube, dass du recht hast. Ich weiß es jetzt tatsächlich aber auch nicht. Ich tatsächlich weiß, ist, dass es allen Autos, die ich bislang gefahren bin, genügt hat, wenn eine Hand am Lenkrad war.
Das heißt offensichtlich, das beantwortet wohl die Frage der Regulatorik. Wenn es gefordert wäre, dass beide Pfosten dran sind, dann müssten es die Hersteller natürlich dementsprechend umsetzen. Das heißt aber auch, Also ich gehe davon aus, dass diese Kapazitätssensoren durchaus dazu in der Lage wären, sowas zu unterscheiden. Das machen die Hersteller offensichtlich nicht. Das heißt, sie lassen dem Kunden dann da mehr Freiheitsgrade einfach. Und generell, das war aber auch noch deine Anfangsfrage, je nachdem, was ich für ein System habe, muss man die natürlich auch unterschiedlich überlisten, weil du eben nach den dicken Handschuhen fragtest oder so. Da sind hier Cola-Flaschen, wenn die halt so ein bisschen da rumzuckeln und baumeln, die schwingen dann halt. Ne? Das kann schon reichen, damit sich das Lenkrad da ein bisschen bewegt. Gibt es schlimme Videos auf YouTube, die man sich angucken kann.
Dies ist keine Anleitung.
Genau, wie man das Auto dann halt irgendwie doch noch in Bewegung halten kann.
Ja, okay.
Wobei wir da jetzt halt tatsächlich nur von Assistenzsystemen sprechen, die es halt jetzt schon zu kaufen gibt. Ne? Also es gibt, also wenn du wirklich ein echtes autonomes Auto fahren würdest, jetzt nach Level 4 oder 5, da ist ja dann wirklich einfach auch die Idee dahinter, das Fahrzeug macht wirklich alles. Ich kann mich zurücklehnen, kann die Hände in den Schoß legen oder bei Level 5 dann irgendwie geht's ja dann sogar so weit, es gibt gar kein Lenkrad mehr.
Wie diese Level, können wir die kurz erklären?
Ja, wer will.
Es gibt 1 bis 5, okay? Ja. 1 ist...
Eins sind, gibt's nicht mehr. Ja, gibt's eigentlich wirklich nicht mehr. Ne?
Also das ist sowas wie ESP oder sowas wahrscheinlich. Nee, dann, oder?
Ein einfacher Tempomat, der nur die Geschwindigkeit halten könnte. Okay. Das wäre jetzt Level 1.
Level 2 ist das, was ganz viele Autos inzwischen haben. Spurhalteassistent
Ja, Längs- und Querführung schon, genau, aber das Entscheidende beim Level 2 ist halt immer noch, dass halt eben die Fahrverantwortung beim Fahrer immer liegt, also das heißt Hände am Lenkrad im Wesentlichen, ne? Also das heißt, du bist verantwortlich als Fahrer, was dein Fahrzeug da tut in jeder Sekunde eigentlich, selbst wenn du einen Assistenten benutzt, ne? Der hilft dir nur, der stützt dich, aber am Ende, wenn es kracht, ne, ist das halt einfach dein Verschulden dann, weil du in der Fahrverantwortung bist. Und genau dieser Punkt, der bricht dann, der kippt dann bei diesem Level 3. Da ist eben das Entscheidende, dass dann in Teilen deiner Fahrtätigkeit, dass du da zurücktreten kannst. Und das heißt, in bestimmten Situationen, da wird also immer ein Rahmen definiert, meinetwegen nur auf der Autobahn, also die ersten Level 3 Systeme, die wir jetzt haben, die sind eben so eingeschränkt, nur auf der Autobahn, nur Geschwindigkeiten bis 60 km/h. Ne? Also das ist ganz klar umrissen, was da funktioniert. Und in dem Moment, wo so eine Rahmenbedingung erfüllt ist, geht quasi in Anführungsstrichen das Auto auf dich zu. Also du siehst im Fahrzeug dann, du hast die Möglichkeit, jetzt hier automatisiert dich fahren zu lassen. Das ist ein Angebot, das nimmst du an. Und dann setzt das Fahrzeug das um, fährt dann halt mit dieser Geschwindigkeit. Sobald dieser Frame verlassen ist, bist du wieder dran. Das heißt, das Auto stellt an dich wieder eine Übernahmeaufforderung. Du hast dann ein Zeitfenster. Das hat der Gesetzgeber jetzt, glaube ich, diese 10 Sekunden haben sich da etabliert. Innerhalb dieser 10 Sekunden musst du dann wieder zurück übernehmen. Ansonsten bleibt das Fahrzeug stehen. Und zwar in der Spur, wo es gerade ist.
Also in der linken am besten.
Genau, so ist das. Ja, das ist
okay. Ich würde aber den Warnblinker anmachen.
Es macht den Warnblinker an und du stehst dann auf der Überholspur auf der Autobahn.
Mit Warnblinker, sehr freundlich. Genau. Ja.
Also da hört es wieder auf. Da sind eben ganz klare, harte Grenzen reingehämmert und das ist eben dieses Level 3. Bei Level 4 fängt es dann an, dass das Fahrzeug eben nicht nur in begrenzten Bereichen, sondern im Prinzip für die gesamte Dauer der Fahrt übernehmen kann, unabhängig von Geschwindigkeit oder wie die Gegebenheiten sind. Aber du musst immer noch die Möglichkeit haben, übernehmen zu können. Das heißt, da ist immer noch ein Lenkrad drin. Wenn also irgendwas schief läuft, bist du immer noch derjenige, der in der Verantwortung ist. Und 5 wäre quasi dieses Robotaxi, ne, oder People Mover, wie dann teilweise auch gesagt wird, wo du dich nur reinsetzt. Und da ist aber auch nichts mehr. Also das heißt, das ist ein fahrendes Ding auf 4 Rädern. Du setzt dich da rein und kommst von A nach B. Und wenn was ist, dann bleibt es auch stehen. Oder wird vom Tower gefahren, kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, dass jemand anders von extern vielleicht eine Steuerung übernimmt. Aber du kannst nichts mehr machen.
Also Level 4 wäre Knight Rider Level sozusagen.
Ja.
Ja.
Der hat gesprochen. Ach so, ja, okay. Ja,
da sprechen können die seit.
Also Knight Rider ist schon ziemlich lange her, ob der jetzt von A nach B gefahren ist.
Ich fand das weird. Also, weil ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal mir gedacht, ich habe als Kind das immer geguckt, ne? Und dann habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich mir mal die Staffeln geholt und gesagt, okay, ich gucke jetzt mal Knight Rider, die ganze Serie. Und das war.
Tat weh, bestimmt.
Ja, das tat wirklich.
Schlecht gealtert.
Also, es ist so, es verursacht schon körperliche Schmerzen, wenn du es anguckst. Ja. Aber. Wenn man sich mal anguckt, was dieses Auto alles kann, da denkst du bei relativ vielen Sachen, okay, die Autos heute können nicht fliegen oder so, aber sie können, also viele der Funktionen sind drin oder auch so, was du kennst halt, ne, dieses so, Kid, ich bin da und da, hol mich ab. also du kannst, es gibt doch auch Apps inzwischen, die wahrscheinlich ist in den USA alles, wo du sagst, ich möchte jetzt losfahren, ich brauche gleich mein Auto, und dann ist das im Prinzip so wie Harry holt schon mal den Wagen, ne? Also der parkt dann aus und fährt vor deine Tür und
wenn du die passende Ranch hast, kannst du das vielleicht auch hier machen, irgendwie auf dem Privatgelände oder so.
Ja.
Da sind die Regularien sind so ein bisschen anders in der USA. Also selbst so Ein-Ausparkfunktionen, die dort etwas großzügiger ausgelegt sind, sind hier meistens noch enger definiert.
Ausparken und dieses automatische Aus- und Einparken läuft ja so, dass du, glaube ich, also das lenkt für dich. Mhm. Aber du musst selber Gas geben, ne? Das, also, dass man dadurch sagt, die Verantwortung, wenn du irgendwo gegenfährst, liegt halt trotzdem bei dir.
Nicht also immer, sogar, ist okay. Unterschiedlich. Also,
weil ist aber auch ein
Assistenz-System. Was haben wir denn neulich einparken lassen, wo ich wirklich sehr unentspannt war, weil mir das Auto viel zu schnell gefahren ist?
Das war, glaube ich, was Koreanisches, was wir da unter dem Hintern hatten. Es ist unterschiedlich, aber trotzdem ist es ein Assistenzsystem. Das ist kein Einparkpilot, ne? Also das ist nicht so, dass du die Taste drückst und dann hältst du die Augen und Ohren zu und wartest, bis es scheppert, sondern da steht halt einfach immer, ne, beobachten Sie, ne? Also das ist ja sowieso immer das, was wir auch kritisieren. Da sind meistens, da hast du dann so ein System und dann hast du 20 Disclaimer, wo du dann denkst, ja, dann, wenn ich eh alles beobachte und sowieso alles gucken soll, dann kann ich auch einparken. Halt, ne? Aber es ist unterschiedlich. Ne? Wie Stefan sagte, das letzte, was wir hatten, war schon sehr automatisch. Also ich musste keine Gänge wählen, musste nicht bremsen und musste eigentlich nur loslassen, wenn ich den Knopf gedrückt habe. Du hast recht, es gibt welche, wo man im Prinzip immer noch Vorwärts-Rückwärtsgang umschalten muss, also was ein bisschen kleinschrittiger dann halt irgendwie gemacht ist. Das Aufwendigste, was ich bisher gesehen hatte, war von VW. Die hatten so ein System, wo ich gerade, das war dieses Szenario, was du erwähnt hast, Privatgrundstück, wo ich eine Strecke einlernen konnte. Also das war so gedacht, ich komme unten auf mein Grundstück und dann bringe ich dem Fahrzeug irgendwie bei, okay, wenn du von hier bis zu meiner Tür fahren willst, ne, und dann lernst du das an und wenn du das dann das nächste Mal machst, musst du nur noch auf den Knopf drücken. Aber wo ich so dachte, selbst wenn ich die Villa dann habe, da meine Auffahrt, komme ich dann irgendwie auch noch hoch.
Wo ich gerade dran denken muss, das habe ich vor ein paar Jahren, ich glaube, in einem Produktprospekt irgendwie von BMW gesehen. Also wahrscheinlich ist so eine Funktion, ich befasse mich gar nicht so wirklich damit großartig, ist das vielleicht schon gang und gäbe heute, dass der eine Funktion, ich glaube um ein Dreier ging es, der eine Funktion hat, dass sich generell die letzten, weiß nicht, 100 Meter, ich weiß nicht genau, wie viel es war, der merkt sich einfach genau den Lenkeinschlag. Okay, der letzten, ja, okay. Und wenn du dich halt so in so eine, was mir selbst, was einem in der List oder so, bei uns in Hannover, also im Stadtteil, auch mit einem Kleinwagen passieren kann, dass du irgendwo reinfährst und denkst so, ja, okay, schöne Scheiße, wie komme ich da jetzt wieder raus, halt, weil du null Möglichkeit zum Wenden hast und reinfahren war easy vergleichsweise und rausfahren rückwärts. Und dann hat das Ding halt eine Funktion, dass der einfach, dass du einen Rückwärtsgang einlegst und der spult genau das Gleiche, was er aufgezeichnet hat, halt rückwärts ab und du fährst raus und musst nicht lenken. Das fand ich eine geile Funktion.
Wenn du einen geparkt hat, 10 cm dichter, dann fährst du immer dagegen hochautomatisiert.
Dann, ja, genau. Also das ist deshalb, wahrscheinlich deshalb speichert es nur die letzten, ich weiß gar nicht, wie viel es war, waren es irgendwie 100 Meter oder 30 Sekunden, also
das, ne? Ist vielleicht ein spannendes Beispiel, weil man da schon sehen kann, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage, viele Varianten. Die Frage ist immer, wie kann man das verpacken? Wie viel Sinn ergibt es dann wirklich auch für den Kunden?
Ja.
Also nimmt es dem dann wirklich was ab oder setzt ihn das noch mehr unter Stress? Und aus Perspektive der Hersteller natürlich auch immer, was ist der Kunde bereit für sowas zu bezahlen?
Zumal das ja gar nicht.
Muss das ja dann auch alles eingebaut werden.
Das wäre jetzt in dem Fall gar nicht mal mit Sensorik verbunden. Das ist ja im Prinzip nur ein Speicher, der sich merkt, was als letztes passiert ist.
Ja, du
musst
es mit Sensorik verknüpfen, weil du kannst den da nicht blind irgendwelche
Roboter-Tracks
langfahren lassen, wenn dahinter dann schon ein Kinderwagen
steht.
Na, es
würde schon darum gehen, dass du halt selber Gas gibst und natürlich dich nach hinten umguckst, aber das Teil lenkt für dich und du kannst natürlich bremsen, wenn du siehst, wow, das geht hier gerade schief, aber ne, so, also, ja, also die Idee fand ich auf jeden Fall super witzig.
Das stimmt. Das war aber, also du sprichst eigentlich einen Punkt an, den Sven und ich auch mal diskutiert haben, als wir den Artikel geschrieben haben, dass es ganz oft tatsächlich nicht mal eine Frage ist, was ist technisch möglich, sondern was ist jetzt regulatorisch einfach erlaubt. Ne? Also wir haben in dem Artikel viel ja auch über den Autobahnpilot von Mercedes jetzt geschrieben. Und ich hatte dann zu Sven gesagt, irgendwie, ja, mein Auto hat einfach einen abstandsgeregelten Tempomat, also klassisch Level 2. Und ich liebe den im Stop-and-Go-Verkehr oder im Stau auf der Autobahn, weil ich stelle dann den Tempomaten irgendwie, was weiß ich, auf 60 km/h oder 50 km/h, schalte den ein. Und dann fährt mein Auto auch los und hält wieder an und fährt wieder los und hält wieder an, je nachdem, wie der Verkehr sich vor mir bewegt. Spurwechsel muss ich eh nicht machen im Stau, finde ich halt super entspannt. Das wäre für mich schon ein Staupilot. Ist es dann halt aber regulatorisch oder rechtlich nicht, weil da geht es halt darum, irgendwie, wer hat die Verantwortung über das Fahrzeug? Und bei der Mercedes-Lösung hat dann das Fahrzeug die Verantwortung und bei meinem Tempomat, der immerhin so schlau ist, nicht gegen den Vordermann zu fahren, ist es immer noch meine Verantwortung. So wie du sagst, ne? Also ich bremse zur Not den letzten Meter doch lieber selber. Der letzte Meter gehört mir.
Ja, ich erinnere mich, dass ich mal, es ist bestimmt 15 Jahre her, vielleicht 15 oder so, gab es eine Versicherungswerbung im Fernsehen und die war so irgendwie, ja, wir sichern sie gegen zukünftige, ne, Risiken ab. Und eine Szene war, wie im Prinzip ein Haufen Autos auf einer Kreuzung aufeinander zufahren, die aber so verschachtelt fahren, dass das, also das sah mega creepy aus, aber es hat keine Unfälle gegeben, weil die alle offenbar untereinander kommunizieren irgendwie und dann das so ganz knapp halt passt immer. Ne? Und
ach so, wie so ein überkreuzter.
Ja, dass alles so überkreuz aneinander vorbeifährt und teilweise, wo du denkst, oha, was sind das für Abstände? Und aber es passiert halt nichts, weil also diese Zukunftsvision war wohl eben, dass alle Fahrzeuge untereinander kommunizieren und so fahren können, weil sie es alles berechnen vorher. Und das ist ja, also das wäre so in meiner Vorstellung die Idealvorstellung von selbstfahrenden Autos, dass der Verkehr dadurch auch, also dass du zum Beispiel so einfach vielleicht keine Ampeln mehr brauchst, weil die Fahrzeuge komplett untereinander alles managen. Und dieses, wer fährt jetzt als erstes, wird halt berechnet und das Auto muss einfach nicht mehr anhalten. So, das finde ich so die, das ist so die Vision, wäre so meine, das wäre so die totale, ja, Idealvorstellung.
Das ist weit in der Zukunft, glaube ich mal. Also wenn wir uns jetzt den Status Quo mal angucken, also wir leiten ja in dem Artikel auch ein mit einer selbstfahrenden Probefahrt auf dem Beifahrersitz, die auch ziemlich gut funktioniert hat. Und das war halt Mitte der 90er Jahre ein Versuchsfahrzeug, auch von Mercedes. Mhm. Und dort wurde unserem Autor damals gesagt, irgendwie, ja, so in 5 Jahren ist das alles serienreif. Ne? Und jetzt vor ungefähr 10 Jahren hat Elon Musk auch mal gesagt, 20, was hat er damals gesagt? 22 fahren alle Teslas vollautonom. Sehe ich jetzt 2 Jahre später auch nichts von.
Ja, ich habe mich da gefragt, ob das Problem eigentlich, also das legt ja nahe, dass das Problem nicht die Rechenleistung ist, sondern dass das Problem, also ist die Frage, die Sensorik oder der Mensch als Unsicherheitsfaktor, weil das einfach Menschen sich im Zweifelsfall so unvorhersehbar verhalten, dass das einfach eigentlich die Fehlerquellen reinbringt.
Ja, und Tiere verhalten sich auch sehr unvorhersehbar. Ja.
Problem sind halt die 100% halt, ne? Also man kommt mit den technischen Möglichkeiten, die man jetzt hat, kann man 95% aller Fälle super gut abdecken und dann fehlt da halt noch was, ne? Inzwischen, ich glaube, eins, was man auch erstmal lernen musste, ist, dass sich daran zu gewöhnen, dass es auch immer noch weiter Unfälle geben wird, auch hochautomatisierte Unfälle, ne? Überhaupt so einen statistischen Blick darauf zu werfen. Das heißt, man hat auch da Regulatorik nachgeschärft, dass die Hersteller nachweisen müssen, dass wenn sie solche Systeme in Verkehr bringen, dass sie statistisch unter dem normalen liegen. Das heißt, die dürfen immer noch Unfälle machen, aber die müssen halt weniger machen, als die Menschen halt machen.
Das war, ja.
Das ist so eine Sache.
Das war mit der, allerdings meine Eingangsfrage mit dem Image-Problem. Man hat so den Eindruck, wenn es irgendwo mal einen fiesen Unfall gibt, wird der in den Medien wahnsinnig breit getreten, obwohl zur gleichen Zeit
das ist ja wie mit
Hunderte, Tausende andere Unfälle passieren, in denen Menschen die Fahrzeuge gelenkt haben, redet kein Mensch drüber.
Das ist ja so wie mit den E-Autos im Prinzip, ne? Dass du, wenn du dir die Statistiken anschaust, wie viele Autos brennen, halt eben Hunderte da im Jahr, und da muss halt ein E-Auto sein, irgendwie, dann hast du einen riesen medialen Bohai, irgendwie, es brennt ein E-Auto, ne? Um Himmels Willen. Und dass man ansonsten auf so einer Benzinkanne da rumfährt, die halt irgendwie durchaus häufiger mal abfackelt.
Auf einem Molotow-Cocktail.
Das stört dann da halt irgendwie auch nicht in der Berichterstattung. Wobei natürlich bei dem hier ist noch eine große Besonderheit auch dabei natürlich, weil da einfach auch diese Haftungsumkehr einsetzt. Das heißt, die Hersteller stehen vor dem Problem, dass wenn solche Sachen dann passieren, die passieren werden, dass sie natürlich auch versuchen müssen abzusichern, dass das nicht den Untergang des Unternehmens bedeutet durch Schadenersatzklagen, ne, wenn die halt in der Haftung sind. Solche Sachen werden normalerweise über Versicherungen gemacht. Also ein Hersteller legt sich da auch keinen Pappkarton hinten hin, wo er immer reingreift, sondern die haben halt einen Versicherer. Und da beißt es sich dann so ein bisschen in den Schwanz, weil wenn da kein Versicherer da ist, der sagt, ne, wir versichern euch den Mist, mhm, ne, den Pilot X oder YZ, dann geht das halt nicht. Ne? Also im Prinzip musst du dann eher mit den Rückversicherern sprechen, ne? Ab wann seid ihr denn bereit? Und die werden wahrscheinlich sagen, haben wir sehr wenig Erfahrung, weil es gibt unglaublich wenige, mhm, Fahrzeuge unterwegs. Das Risiko können wir eigentlich kaum berechnen.
Wie ist das denn für Verbraucher jetzt, für Fahrzeughalter? Ist das, sind Versicherungen, hat die Menge der Assistenz oder das Level einen Einfluss auf die Versicherungsbeiträge?
Ja, das wird alles reingerechnet. Also geh davon aus, ne, diese hatte ich mal ein sehr spannendes Gespräch auch mit einem Versicherer, so ein bisschen Hintergrundgespräch auch. Wie hieß denn das? Da gibt es richtig Versicherungsmathematiker, die halt im Prinzip im Hintergrund diese ganzen Risiken bewerten. Und grob habe ich in Erinnerung, dass der meinte, das waren früher irgendwie mal 30 Faktoren oder so, die wir da hatten, 40, ne, für so eine Versicherung. Und das sind heute Hunderte an Informationen, die da reingenommen werden. Und da geht es halt auch immer um die technische Ausstattung der Fahrzeuge. Ne? Die gucken einfach statistisch da drüber und wenn sie sehen, ein Ausstattungsmerkmal XY, was weiß ich hier, Bremsassistent in Innenstädten ist, glaube ich, so ein Ding, was einfach Geschwindigkeit rausnimmt bei Auffahrunfällen und dann sehen sie daraus, werden die Auffahrunfälle, werden dann halt irgendwie 60% billiger oder 70% in der Abwicklung und dann kann man das auch auf die Tarife draufschlagen. Also das ist schon sehr filigran und die schauen da aus eigenem Interesse sehr genau hinterher.
Ich warte ja so ein bisschen drauf, dass mal Versicherer auf die Idee kommen oder vielleicht auch Autohersteller im Verbund mit per GPS dauernd zu ermitteln, wie die maximale Höchstgeschwindigkeit lautet, wo du gerade lang fährst, und das Fahrzeug einfach abzuregeln, bei der, ne, also dass du einfach nicht zu schnell fahren kannst.
Es steht ja kurz bevor, ne? Ja. Also Verkehrszeichenerkennung,
okay.
Gibt's mittlerweile. Mhm. Ich weiß gar nicht, ab wann wird's denn jetzt Pflicht, dass das Auto einen Warnton ausgibt?
Das ist schon Pflicht. Bei der Typenzulassung aktuell, also wenn du jetzt du baust ja auch Lautsprecher, baust halt mal ein Auto, ne, und du willst das halt irgendwie zulassen, dann muss das schon dieses System drin haben, was immer piepst, wenn du zu schnell fährst. Also eine akustische Warnmeldung, die bei Tempoüberschreitung ist, muss ausgegeben werden und darf zwar abgeschaltet werden, muss bei der nächsten Fahrt aber automatisch wieder aktiviert sein. Das ist im Moment ein großer Ärgerfaktor für viele Kunden, ja, weil sie feststellen, dass ihre neu Typen zugelassenen Auto, also es kann sein, dass du einen Neuwagen kaufst, der aber schon vor 3 Jahren quasi durch diese Zulassung gegangen ist, dann hat er das noch nicht. Aber wenn das ein neueres Fahrzeug ist und auf absehbare Zeit, alle Fahrzeuge haben dieses Gebimmel. Und das ist im Prinzip der erste Schritt. Ne? Viele Fahrzeuge kannst du auch schon so einstellen,
dass sie den Tempomaten anpassen.
Ne? Also dann hast du diesen Effekt. Und wenn du es weiter drängst, ne, der Übergang zum Hochautomatisierten wird ja nicht irgendwie schnipp sein. Ne? Es gibt eine Übergangsphase. Das heißt, du hast auch eine lange Phase, wo alle gleichzeitig auf der Straße sind. Du musst also schon dafür sorgen, dass sich das ein bisschen angleicht. Und wenn du mit solchen Fahrzeugen fährst, dann merkst du heute, dass du ein Fremdkörper bist, weil du korrekt fährst. Aber nichts anderes werden diese Fahrzeuge machen können, weil rein rechtlich, wenn da eine Zone 30 ist, ist das eine Zone 30. Da kann der Hersteller dann auch nicht sagen,
langsam reinrollen.
Da sind wir noch so 40, 50, dann sind wir schon mal durch die Hälfte und dann können wir langsam wieder beschleunigen. Dieser Automat, dem wird nichts anderes übrig bleiben, als sich an diese verdammten Verkehrsregeln zu halten. Und das ist Stand heute für viele Verkehrsteilnehmer sehr anstrengend. Also ich werde da eigentlich eher immer überholt.
Ja. Ich stelle es mir vor gerade und ich glaube, es allein schon die Vorstellung, obwohl ich ja seit 3 Jahren gar kein Auto mehr habe, weil ich keins brauche, irgendwie diese Vorstellung löst in mir echten Stress aus. Also, dass in der 30er-Zone ich in einem Auto sitze, das wirklich 30 fährt.
Ja,
das
und was halt auch wirklich so scharf runterbremst, dass es Strichhöhe des Schildes, die Geschwindigkeit dann hat. Ja. Und tatsächlich auch, wo du jetzt vorhin die Notbremsassistenten erwähnst, ne, also die haben schon natürlich auch eine schnellere Reaktionszeit als Menschen, ne? Also das Problem, wenn autonome Autos Unfälle bauen, ist jetzt in der Regel nicht, dass sie zu langsam reagiert haben oder nicht genau genug hingeschaut haben mit irgendeiner Sensorik, sondern dass halt wirklich irgendwas völlig Unerwartetes passiert ist. Aber wenn das im Rahmen ist, da rennt irgendwie ein Hund vors Auto oder ein Kind oder so, dann wirft ein Notbremsassistent aber auch schneller und doller den Anker, als das ein Mensch jemals machen würde. Ne? Also du hast bei einem autonomen Auto dann vielleicht eher sogar das Problem, dass hier häufiger mal einer hinten drauf fährt, weil du zu gut bremst.
Außer hinter dir fährt auch ein autonomes Auto, das entsprechend schon
mitbekommt. Und dann sind die noch vernetzt.
Ja, da, ja.
Dann weiß das schon, bevor du weißt,
dass bremst es vor dem anderen, genau.
Ja.
Wenn die Rechenleistung besser ist oder, naja. Diese Sensoren, was kommt da zum Einsatz? Kameras? Klar.
Ja.
Radar?
Ja. Fahrt mal weiter.
Dann sehe ich immer LIDAR.
LIDAR, ja, genau.
Was richtig. Ist das genau?
Wobei zwischen Radar und LIDAR, da ist momentan auch so ein Falt. LIDAR ist Licht, Laserlicht halt.
Ne? Okay.
Also so eine Punktwolke standardmäßig mit so einem Rotationsding noch. Deshalb ist das oftmals auch so ein Tower, also die ersten Systeme zumindest. Also da dreht sich richtig was um. Und tastet im Prinzip dann, kann theoretisch 360 Grad. Wo da hast du dann das Problem, dass du so ein Martinshorn auf dem Kopf haben musst. Ja. Ne? Dann sieht das Auto so ein bisschen komisch aus.
Also es gibt auch statische LIDARs.
Ja, die können
die müssen dann aber überall verbaut werden, das sieht dann auch kacke aus. Es
gibt inzwischen auch flache, ne? Also die Bauformen sind deutlich kleiner geworden, aber das, was man meistens sieht, ne, sind eben diese rundum. Eben hat den Vorteil hochauflösend, viele Informationen, auch sehr akkurate Distanzinformationen. Das sind dann solche Punktwolken, die man auch ab und zu schon mal gesehen hat. Hat aber halt auch Nachteile. Es ist halt Licht, also wenn du, was weiß ich, von Witterungsbedingungen, ne, also Nebel oder ein LIDAR hat zum Beispiel auch immer so ein klassisches Problem, Winter, ne, der vor dir fährt los, macht so eine Wasserdampfwolke, ist jetzt auch nichts Schlimmes. Sowas kann für so ein LIDAR richtig schlimm sein, weil das denkt, da ist ein Backstein plötzlich, so ein riesiger Findling im Weg. Ne, und da gibt es dann Vorteile von den Radarsystemen und die holen momentan auch so ein bisschen auf. Zumindest wurde jetzt auch auf der letzten CES waren so hochauflösende Radars, eine Art Arrays werden auch gebildet durch Vernetzung. Also dass eine Radarkeule nicht nur von ihrem eigenen Signal was empfängt, sondern von allen Radarkeulen, die in dem Fahrzeug versetzt sind. Und dadurch entsteht auch eine höhere Auflösung. Da ist ein bisschen was in Bewegung.
Das hängt mit Rechenleistung wahrscheinlich.
Das hat mit Rechenleistung zu tun auf jeden Fall. Also Auswertung von diesen ganzen Daten, die diese Sensorik einfangen kann, die ist durchaus besser geworden. Also da merkt man einfach, ne, dass da mehr Power einfach da ist für weniger Geld. Ne, da profitieren die natürlich von. Und generell ist die Radartechnik dann halt auch so ein bisschen unanfälliger. Das ist halt auch noch eine Hoffnung und massentauglicher als die LIDAR-Sachen.
Ich sehe, also in dem Artikel habt ihr diverse Fotos drin und also dieses Moja-Fahrzeug, das, wo man im Kofferraum sieht, ist, ich weiß nicht, ja, es ist vielleicht so die Rechenleistung, wo jeder Gamer denken würde, so, das hätte ich auch gern in meinen Grafikkarten, hätte ich auch gern, die das wieder zum Einsatz kommen.
Und nachts macht mein VW-Bus Crypto-Mining.
Ja, ja.
Genau. Ja, da ist tatsächlich relativ viel Rechenpower drin, ja.
Wobei das sind ja diese Entwicklungsfahrzeuge eben diese typischen, ne? Und ich hatte mir den auch mal so weit erklären lassen, im Wesentlichen zergliedern die das möglichst in einzelne Steps und jedes Aggregat oder jedes Modul, was sie haben, kriegt eigentlich auch einen einzelnen Rechner reingeballert. Also die entwickeln in einer Umgebung, wo sie erstmal sagen, Hardware spielt keine Rolle, ne? Ist also alles völlig drüber und überdimensioniert und an einer anderen Stelle wird es dann halt runtergebrochen und dann schaut man halt, ne, was haben wir denn, ne? Wo können wir das draufsetzen und wie ist das massentauglich. Wobei im Fall von Moja muss es ja nicht Masse sein. Ne? Die freuen sich, glaube ich, schon, wenn sie 4 Autos hinkriegen, die hochautomatisiert durch Hamburg fahren.
4?
Naja, oder 1 erstmal zum Anfang. Ne? Das wäre ja schon mal ganz schön. Ja. Ich meine nur, ne, das eine ist ja die Sache, wie bringst du das in die Breite rein? Ne? Wenn du jetzt sagst, irgendwie Volkswagen oder fahren wir in 10 Jahren alle hochautomatisiert irgendwo lang. Das ist das eine. Moja ist natürlich absolut die Speerspitze. Ne? Also hier ist ein Großkonzern und da gibt es auch ein Rennen weltweit drum. Ne?
Also wir gehören zu VW.
Genau, Moja ist eben eine VW-Tochter und die haben sich halt zum Ziel gesetzt, das auch finanziell einfach zu einem gangbaren Weg zu machen einfach. Ne? Und das zeigt auch schon, wo du hochautomatisiertes Fahren momentan nur ansiedeln kannst, nämlich nicht beim Privatkunden, sondern da, wo du eine Flotte bewegst. Und das ist halt eben so ein hochautomatisiertes Taxiunternehmen. Die Dinger sind quasi 24 Stunden auf der Straße. Die Fahrer kosten sehr viel Geld in dieser betriebswirtschaftlichen Rechnung. Das könntest du damit sparen. Und so lohnt sich dieser ganze Aufwand an Hardware, der da und Softwareprogrammierung, der da betrieben werden muss. Man kann auch andersrum sagen, wenn es da nicht klappt, dauert es vielleicht noch mal länger.
Und diese, wenn es E-Autos sind, die vollautomatischen, also die vollautonomen, dann können sie sich ja im Prinzip auch selbst aufladen lassen.
Ja, vor allen Dingen profitieren die von diesem City-Effekt, also auch gerade, wenn du jetzt sagst, hier ein Taxiunternehmen, was das ja ist, so ein Fahrservice innerstädtisch, bei den E-Autos kippt ja eben die Rechnung durch die Effizienz, dass du innerstädtisch sparsamer unterwegs bist als bei den Verbrennern, ne? Also hast du da auch nochmal einen Vorteil und natürlich eben auch, dass du sowas wie Ladung vielleicht da an mehreren Stellen machen kannst.
Ja. Ist denn aber autonomes Fahren, auch diese, ja, ich sag mal, diese recht hochentwickelten Assistenzsysteme, wie wir es jetzt haben, Level 2 und Level 3, sowas in der Richtung. Ich irgendwie im Kopf denke ich dabei auch immer fast zwangsläufig an E-Autos, aber das ist eigentlich nicht miteinander verknüpft. Das wahrscheinlich ist das nur so im Kopf, weil Tesla da so vorgesprescht ist eine Zeit lang und dann hat man so diesen Link autonomes Fahren gleich E-Auto.
Ja. Also es ist ja eine sehr junge Technik und wenn die jetzt halt irgendwie in Form von Versuchsfahrzeugen oder Prototypen eingesetzt wird, ist es üblicherweise dann halt gleich ein Elektroauto, weil das ja nun mal die Zukunft des Antriebes sein wird.
Wobei ja autonomes Fahren wahrscheinlich auch nochmal die Effizienz bei einem Verbrenner steigern könnte, ne? Wenn nicht. Wobei die schon ziemlich.
Ja, die ist schon.
Ausentwickelt nicht, aber sie schon recht weit sind eigentlich, aber ja.
Das schon. Also ich glaube, aber Effizienzgesichtspunkte hat tatsächlich, glaube ich, bei der Entwicklung jetzt keiner so richtig auf dem Schirm. Nee, also im Moment geht es halt drum, das steht auch in dem Artikel drin, um die Frage der Zulassung. Es geht halt im Moment jetzt bei den ganzen Versuchsfahrten um zwei Dinge. Erstmal die Sensorik soweit klar zu kriegen, dass sich das Fahrzeug halt wirklich ein allumfassendes Bild seiner Umgebung machen kann. Und dann kommt der zweite Teil, der nicht minder rechenintensiv ist, aus dem, was das Fahrzeug da alles erfasst, jetzt überhaupt erstmal sich ein Bild zu schaffen, wie ist die Verkehrslage und auch noch zu antizipieren, was könnte als nächstes passieren. Also Sven hat ja schon mal eine Autobahn Fahrt gehabt mit einem autonomen Fahrzeug, was auf der Beschleunigungsspur gerade auf die Autobahn draufbiegen wollte. Und das Auto überwacht dann natürlich die rechte Spur, bevor es sich dann in den Verkehr einfädelt. Was das System nun gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass auf der linken Spur einer mit 200 ankam und den Blinker sogar auch schon rechts gesetzt hat und auch auf die mittlere Spur wollte.
Okay. Ja,
also da war Svens autonome Autobahnfahrt halt einfach nach 4 Sekunden fast schon das erste Mal zu Ende. Und sowas müssen die Systeme halt einfach antizipieren. Es geht ganz viel darum, Wahrscheinlichkeiten und Verkehrssituationen in die KI reinzuprügeln im Moment in diesen Versuchsstadien.
Er sitzt ja auch noch hier.
Also. Er sitzt noch hier, ja. Aber
ja, weil es ein Sicherheitsfahrer gab auf dem Beifahrersitz.
Ah, okay.
Aber das war insofern sehr spannend, als dass es das erste Mal auch eine realistische Situation war. Meistens macht man diese Fahrten halt auch nur auf der Beifahrerposition mit, auch wenn man solche Sachen irgendwie präsentiert bekommt in den seltenen Möglichkeiten. Und da war es wirklich so, dass ich mal selber auf der Fahrerseite sitzen konnte, was das Spiel nochmal drastisch verändert hat und weil es halt auch eben die Geschwindigkeit war auf der Autobahn 130, die wir da gefahren sind.
Aber ja, man sieht, dass auch die Sensorik ja im Prinzip sowas wie ein Totenwinkelproblem hat. Ne? Also in der etwas
Blase.
Anderen...
Ja, das steht in dem Artikel also auch so drin, du bist in einer Sensorblase da unterwegs, ne? Und das sind so ungefähr 250 Meter und mehr ist das eigentlich.
Ja, aber wenn auch ein zum Beispiel eben LKW neben dir fährt, kann die Sensorik sehr schwer bis gar nicht erfassen, was dahinter passiert.
Und dann halt Sensor Fusion, das halt einfach, das ist auch wieder Thema Rechenkapazität. Man hat heute die Möglichkeit, halt Informationen von vielen Stellen halt zusammenfließen zu lassen und daraus dann werden auch wieder Gewichte dran gehängt, ne, wie wahrscheinlich ist was. Und dann muss irgendwo eine Entscheidung gefällt werden, ne, da ist wohl ein Auto zu 80%, das ist zu 70% ein Radfahrer und die Straße wird wahrscheinlich dort sein. So schlimm, das nannte sich Fahrbahnhypothese, das Wort hat mir so ein bisschen Angst gemacht. weil so die Idee, dass man merkt, okay, das Fahrzeug hat auch gerade, die haben, der Anspruch von den damaligen Stand war halt auch, dass die Fahrzeuge in dem Sinne autark unterwegs sind, dass sie eine Karte auch nicht brauchen. Also ne, die fahren nicht auf einer Map lang und sagen, oh ja, hier Autobahn, jetzt geht's erstmal geradeaus, 2 Kilometer, sondern alles in Echtzeit und das tastet sich vor. Aber eben nur in diesem Wahrnehmungsbereich und das sind halt diese 250-300 Meter. Und alles, was darüber hinausgeht, fehlt dann halt einfach auch. Und das können teilweise durchaus relevante Informationen sein, die man als Mensch einfach so mitnimmt. Die Situation war ein bisschen anders. Ich muss es nur so grob korrigieren. Es stand ja auch im Artikel, wer es nachlesen will. Es war ein nach vorne gucken in ein Tal und da ist jemand draufgefahren. Und das erste war ein LKW mit Dieselwolke, also konnte man schon aus, ne, das waren bestimmt noch 1,5 Kilometer in so eine Senke rein. Aber als Fahrer siehst du das ja. Es war auch nicht viel los auf der Autobahn, also war relativ übersichtlich halt, ne? Also LKW, Wolke, ne, und der war schon so halb ungefähr auf dem Beschleunigungsding und dahinter Sportwagen, flach, rot, Remrem halt, ne? Und da wusste ich halt schon 1 Kilometer vorher, okay, der LKW, der wird draufziehen, der Sportwagen wird sicherlich nicht hinter dem LKW bleiben. Ne? Der guckt sich da nicht die Dieselwolke an und fährt da den Berg hoch, weil er meint, da hinten kommt vielleicht jemand mit 130 angeschlichen. Ne? Und so war mir schon klar, okay, und tatsächlich kam jemand von hinten, aber so brachen die Spuren einfach zusammen, ne? Weil es waren nur drei da. Und dann war der LKW draußen, dann kam der Sportwagen rüber und dann kam von hinten einer und dann wusste das Auto da mit den 130 nicht mehr so richtig, wo es halt irgendwie hin sollte. Und das Spannende fand, war für mich da eben so dieser, Weltwissen, ne? Wenn du jetzt nach vorne guckst, dann weißt du, du weißt, was da passiert. Ist jetzt für einen Menschen nicht schwierig, aber für die KI-Algorithmik, Bilderkennung und innerhalb dieser Sensorblase, erstmal war das Problem gar nicht existent. Und als es dann existent war, war es sehr schnell in schneller Abfolge, mussten dann sehr viele Hypothesen gewichtet werden und Entscheidungen getroffen werden. Wo ich auch dachte, so, uff, ja, nee, da war eine Bremsung fällig von dem Fahrer, genau.
Okay.
Weil also, wir als nächstes auf die dritte Spur gefahren werden und da hätte uns dann von hinten was erwischen können. Ist natürlich auch so ein Deutschland-Problem, muss man sagen. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit den, wahrscheinlich kommt sie ja sowieso, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Früher oder später haben wir eh ein Tempolimit. Und das ist aber auch mit ein Grund dafür, weil so weit nach hinten gucken, dass du dann Unterschiede von 130 km/h da wegbügeln kannst, ist schwer.
Ja, wobei ich mir auch vorstelle, dass Sensorik, Radarsensorik im Zweifelsfall viel besser einschätzen kann, wie der Geschwindigkeitsunterschied. Wenn von hinten jemand ankommt auf der linken Spur, erfasst der Sensor viel schneller, ist der jetzt mit 150 oder mit 200.
Könnten wir jetzt ausrechnen, wenn wir es können. Ja. Schreib's mal rein, kleine Challenge, aber das lässt sich halt ausrechnen. Ja. Einfach, ne? Also du bist mit den optischen Systemen, bist du mit LIDAR, bist du noch weiter. Theoretisch ja, das war ja immer die Musk-These. Elon hat ja im Prinzip gesagt, das machen wir alles mit der Kamera. Weil ist ja auch logisch, ne? Als Mensch siehst du das ja auch, du hast ja jetzt auch kein Radar und kein LIDAR und trotzdem weißt du, dass der Kack-LKW da drauf zieht. Ne? Da wird das die KI doch auch hinkriegen. In Wirklichkeit ist es schwierig, weil dann selbst bei hochauflösenden Kameras offensichtlich verdammt wenig Pixel übrig bleiben, wenn da in 1,5 Kilometer Entfernung irgendwas Gelbes und eine Rußwolke ist, dann reicht es wahrscheinlich noch nicht aus, dass die KI sagt, ne, Sportwagenfahrer, Idiot, der zieht rüber. Keine Idiot, du hast nicht gemeint.
Natürlich, nee, auf keinen Fall. super spannend. Habt ihr noch was man auf jeden Fall dazu was ihr noch dazu sagen wollt?
Ich finde den Aspekt relativ spannend, den Sven schon erwähnt hat, ob es sich eigentlich für Privatfahrzeuge jemals durchsetzen wird. Also ich finde den Teil relativ spannend irgendwie, dass die Assistenzsysteme mittlerweile so gut sind oder in Zukunft auch so gut werden, dass sie mir viel von irgendwelchem nervigen Kram abnehmen können. Also Stop-and-Go-Verkehr und solche Sachen oder von mir aus auch Spurwechselassistenten, wenn man der Meinung ist, dass einem das zu anstrengend ist, das selber zu machen, das finde ich alles ganz gut. Ich fahre aber, wenn ich Auto fahre, eigentlich auch ganz gerne Auto und ich weiß nicht so genau, wie weit ich die Gesamtkontrolle dann halt eigentlich überhaupt abgeben will.
Ich wollte gerade sagen, Autofahren kann ja auch Spaß machen.
Ne? Und also wir reden da wirklich über einen Wust an Technik, über sehr viel Rechenleistung. Das muss halt alles bezahlt werden. Und jetzt gerade bei einem PKW, also es kann sich ja überhaupt schon so niemand mehr eigentlich einen Neuwagen leisten oder die wenigsten. Das sind ja alles dann irgendwie Leasinggeräte. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt bereit wäre, irgendwie, was weiß ich, ne? Also ich fantasiere jetzt eine Zahl irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt bereit wäre, 20.000 Euro nochmal Aufpreis zu zahlen, damit mein Auto vollautonom fährt oder von mir ist teilautonom, wäre es mir jetzt irgendwie nicht wert, ne? Und ich glaube schon, dass das dann halt auch Teil eines übergeordneten Mobilitätskonzepts für die Zukunft ist, dass du halt solche autonomen Shuttlebusse hast, aber wirklich dann als People Mover. Also ich denke, dafür lohnt es sich tatsächlich.
Das ist, ja, genau.
Also ich glaube, ne, ja auch einmal, dass das mit dem Preis ist ein Problem. Ne? Ich, irgendwo im Artikel stand es, ich glaube so 5.000 oder so ist dieses Pilotsystem irgendwie angelegt bei Mercedes, wenn du das dazu haben willst. Also auf jeden Fall mehrere tausend Euro.
Das ist das dann, was bis 130
kann? Nee, das ist das, was
bis 60 kann.
Ja. Also, okay. Und da, ich weiß nicht, ob es den Spruch gibt, ich habe eben lange überlegt, das Gute ist der Feind des Besseren. Gibt's das? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erfunden. Viele von den Assistenzsystemen sind leider so gut, dass der Sprung zu diesem hochautomatisierten gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ne? Ob ich da jetzt eben, wie Stefan sagt, im Stau so stehe und eben noch einen Finger am Lenkrad habe oder den Finger halt nicht mehr am Lenkrad habe, ne, gebe ich dann da wirklich 5.000 Euro mehr von aus für aus. Ne? Und die Assistenzsysteme sind oft schon sehr gut und was ich finde, was man merkt so über die letzten Jahre, dass die auch eben drunter krabbeln von den ganz hochpreisigen Fahrzeugen halt in die unteren Klassen und man damit wirklich auch entspannter fahren kann. Also so geht mir das. Also ich war sehr lange immer sehr, sehr hysterisch über dem Bremspedal schwebend. Also selbst wenn ich die Assistenzdinger gemacht habe, waren die Füße trotzdem da, was dann zu Fußversteifungen auf langen Fahrten geführt hat, weil ich immer bereit war. Und inzwischen merke ich, dass manche Systeme so rundlaufen, dass da einfach ein Vertrauen auch gewachsen ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was es halt braucht, dass die Menschen halt lernen müssen, mit diesen Maschinen auch umzugehen. Und wenn man das dann erfahren hat, im Wortsinn, dann geht man da irgendwann auch mit runter und nutzt das auch. Und wenn man das macht, kommt man auch heute schon mit den Assistenzsystemen entspannter an. Das ist auch so, ne? Weil wenn nicht viel zu tun ist und wenn das Ding den Abstand hält und die Spur hält, dann kann ich den Blick halt auch mal zur Seite richten und starre nicht die ganze Zeit nur auf den Verkehr.
Das Modell der Zukunft ist dann, dass die Technik in jedem Auto steckt, aber du es mit Abos dazu konfigurieren kannst. Das,
das ist
doch
der Traum der Hersteller bestimmt. Ja.
Ja, das hat schon ein Hersteller versucht und auch wieder ein Stück weit zurückgerudert. Sind wir beim nächsten Punkt. Ne?
Wenn sie das hätten, so ein Münzleut. Okay,
jetzt weiter. Fling, fling.
Werfen sie jetzt nach, wenn ich weiterfahren soll. Ja.
Katsching. Ja. Ja, der Traum wäre natürlich auch, oder was ich zum Beispiel glaube, was es nie so richtig gibt hier, schwierige Verkehrssituationen. Das ist auch so eine meiner großen Enttäuschungen mit dem Hochautomatisierten oder der Assistenz. Ne? Wo ist sie, wenn ich sie brauche? Das ist irgendwie so Hannover, Hamburg, Nieselregen, Schneematsch, Beton, Autobahn. Eigentlich sind da überhaupt keine Fahrbahnmarkierungen mehr. Ich sehe sie zumindest nicht. Ich sehe irgendwie nur Spuren, kann kaum was sehen. Mein Auto aber leider auch nicht. Also das heißt, das sind genau die Situationen, wo das Ding dann als erstes sagt, oh, Schnee auf dem Radarsensor, die Kamera sieht nichts mehr, ne, dann geht es schnell auch pling pling und dann sitze ich da dann doch wieder in meiner Kiste.
Ja.
Und das wird auch bei den Hochautomatisierten nicht anders sein, eher wahrscheinlich ein bisschen schlimmer noch, weil die ja noch genauer arbeiten müssen, wenn der Hersteller dann in der Fahrverantwortung ist. Das wird dann nicht dazu führen, dass die Hersteller sagen, na dann gehen wir da mehr Risiko
an. Passt schon oder durch.
Wird schon passen, ne, da kommt schon nach Hannover.
Austentern dann.
Also eben gerade das war für mich so ein bisschen so eine schmerzliche Erfahrung dabei, dass gerade wenn es für mich besonders anstrengend ist halt auch, ne, dass die Systeme da wenig bringen und dann wird es halt manchmal auch zäh, ne, und dann dauert die Fahrt dann halt länger.
Ja, die Hersteller austentern, wie viel Entschädigung wegen Verkehrstoten tolerierbar.
Wobei, wenn man in solchen Situationen mal guckt, manche fahren da schon ziemlich auf Autopilot gefühlt, wo ich manchmal nicht weiß, wo die jetzt die Geschwindigkeit hernehmen. Ich weiß dann, das Assistenzsystem dazu gibt es nicht, um da jetzt irgendwie mit 150 noch lang zu kacheln. Und die hoffen dann, glaube ich, auf gute Reifen und haben Christophorus. Christophorus ist auch immer
auf wichtig. Die Physik, ja.
Ja, ich habe manchmal auch Fahrer um mich rum, wo ich echt denke, ist in eurem Auto gerade eine andere Jahreszeit als...
Ja,
eine andere, muss ein Versuchsträger sein.
Gelten andere, die Gravitation ist irgendwie ein bisschen anders. Ist, naja. Ja, cool. Hammermäßiges Thema. Wenn euch mehr dazu interessiert, in der CT6 haben wir zwei Artikel dazu. Also es ist einmal dieser Wissensüberblick, im Prinzip der aktuelle Stand und wo es hingehen könnte. Und dann noch ein Interview, habe ich gesehen, was ist das für ein Herr, der...
Die Mobileye-CEO. Mobileye ist ein Zulieferer, die eben so ein System bauen und immer viel im Gespräch sind. Und das ist einer, der da federführend ist auch in der Entwicklung. Und einer, der noch daran glaubt und das auch versucht zu begründen, warum das gar nicht mehr so lange dauert.
Und der das auch... glaube ich, selber relativ viel nutzen hat.
Ja, ein paar Punkte hat er da auch durchaus. Ne? Ich fand das sehr spannend, war nochmal eine ganz andere Perspektive. Und genau.
Würdet ihr ein Auto ohne Lenkrad kaufen? Oder habt ihr irgendwie, nutzt ihr, wenn ihr Auto fahrt, nutzt ihr Assistenzsysteme? Findet ihr das alles total nervig? Oder wie weit würdet ihr die Technik da gehen lassen? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.